Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Übung, der dritten Übung in der Lehrveranstaltung Information Management. Ja, wir sind heute mit den Themen beschäftigt, die sich um IT-Outsourcing drehen und im Speziellen geht es dabei um Theorien als Entscheidungsgrundlage in einem IT-Outsourcing-Kontext. Und damit verknüpft ist auch das Lernziel dieser Übung, dass wir die Vor- und Nachteile des Outsourcings kennen möchten und diese auch auf einer Basis von Theorien fundiert diskutieren können. Damit direkt im Zusammenhang ist auch das zweite Thema der Übung, die Prinzipal-Agententheorie, die eine sehr universell einsetzbare, sehr wichtige Theorie ist, die sowohl im IT-Outsourcing anwendbar ist, als auch in dem Thema, was wir danach behandeln, das externe Information Management. Da geht es darum, dass ihr die Theorie einfach ein bisschen besser kennenlernt. Vielleicht schreibt ihr mal eine Seminararbeit oder eine Studien-Masterarbeit, wo es um eine theoretische Fundierung von irgendeiner Problemstellung geht. Da ist es vielleicht begegnet euch da diese Theorie dann wieder und dann ist es gut, wenn ihr sie schon mal gehört und angewandt habt. Und mit dem dritten Thema, ich hatte es schon erwähnt, da geht es um das externe Information Management, was wir in der Vorlesung hatten. Und genauer möchten wir das auch ein bisschen aus der Perspektive dieser Prinzipal-Agenten-Theorie betrachten. Und im Speziellen gibt es da ein Problemfeld, das sich Hidden Actions nennt, das wir in der Vorlesung hatten. Und dieses Problemfeld wollen wir uns genauer anschauen im Rahmen der Datensammlung und Verwendung von Online-Diensten. Nochmal kurz zur Eingliederung. Wir befinden uns jetzt hier bei Modul 4 beim IT-Outsourcing, wo es noch so um die Führungsaufgaben des Information Managements geht und gehen dann zum externen Information Management, wo es dann so an die Schnittstelle des Managements der Informationswirtschaft und dann konkret des Managements von Informationssystemen geht. Die Themen sind zwar so grob eingeordnet, aber wie gesagt, diese Theorien, die wir heute behandeln, die können euch auch in ganz anderen Kontexten begegnen, die sind universeller. Wir fangen nochmal ganz kurz an mit einer kurzen Wiederholung von der Transaktionskostentheorie. Möchte vielleicht von euch jemand kurz sagen, was diese Theorie aussagt oder bei welchen Entscheidungen sie helfen kann? Noch nicht, okay. Also bei der Transaktionskostentheorie geht es darum, Entscheidungen auf Basis der Kosten von Transaktionen zu treffen. Das war jetzt so eine Zirkeldefinition, wie man sie nicht machen soll. Was Kosten sind, ist denke ich klar. Eine Transaktion, da geht irgendwas geht von A nach B über, mal ganz generell gesagt. Und jetzt geht es bei dieser Transaktionskostentheorie darum, sich die Kosten anzuschauen, die da zusätzlich dabei entstehen, dafür, dass man irgendwas von A nach B transferieren muss. Und die Kosten, die dabei entstehen können, das hatten wir schon gesagt, das sind verschiedene Arten, die können irgendwie in der Anbahnung liegen, dass ich vielleicht irgendwie einen geeigneten Transaktionspartner finden muss, den auswählen muss, dabei können mir irgendwie Kosten entstehen. Ich muss mit dem irgendwas vereinbaren, da wird irgendwie was verhandelt, da muss irgendwie, was weiß ich, da müssen irgendwelche Plätzchen auf den Tisch gestellt werden, ne? Sowas kann da irgendwie alles dazukommen. Und die Transaktion muss insgesamt dann abgewickelt werden. Also all das drumherum, was über diese eigentliche Leistungserstellung hinausgeht. Ne? Alles, was da zusätzlich an Ressourceneinsatz nötig ist, um diese Transaktion abzuwickeln. Zum Beispiel irgendwelche Portokosten oder Telefonkosten oder so. Und zwischendurch muss diese Leistungsübertragung auch irgendwie kontrolliert werden, vielleicht angepasst werden, vielleicht muss im Vertrag nochmal was geändert werden, dann muss es durch die Rechtsabteilung, da ist dann irgendwie ein Mitarbeiter einen halben Tag beschäftigt. Das alles zählt zu diesen Transaktionskosten, die wir uns irgendwie betrachten müssen und die wir irgendwie einrechnen müssen, wenn wir überlegen, ob es für uns rentabel ist, irgendeine Leistung an irgendwen anderen zu übertragen oder irgendwas an irgendwen anderen zu übertragen. Wir haben das hier in dem Bereich des Outsourcing, da geht es dann darum, dass man irgendwie die Softwareentwicklung den Auftrag für die Softwareentwicklung irgendwie aus dem Haus zu irgendeinem Outsourcing-Partner überträgt. Und wir haben gesagt, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die die Höhe der Transaktionskosten beeinflussen. Einmal die Spezifität der Leistung, die Häufigkeit dieser Leistung und die Unsicherheit der Leistung. Je spezifischer so eine Transaktion ist, desto erklärungsbedürftiger ist sie wahrscheinlich. Ne? Das heißt, es versteht sich nicht alles von selbst. Man muss irgendwie so eine gemeinsame Diskussionsgrundlage schaffen. Man muss irgendwelche Sachen definieren. Man hat Missverständnisse, die dann irgendwie dazu führen, dass man irgendwie nochmal telefonieren muss oder so. Das treibt tendenziell die Höhe der Transaktionskosten. Na, vergrößert sie. Dann haben wir die Häufigkeit der Transaktion, die Einfluss auf die Höhe der Transaktionskosten hat. Die Argumentation dabei ist so ein bisschen, dass man irgendwelche Lerneffekte hat, je häufiger man irgendwie so eine Transaktion durchführt. Ne? Je häufiger ich irgendwie bei einem bestimmten Händler meine Sachen bestelle, desto besser weiß der über mich Bescheid, der weiß genau, was ich möchte. Ich habe das vielleicht schon 10-mal bestellt oder so. Dann entfällt da einiges an Erklärungsbedarf oder vielleicht auch an Kontrollbedarf irgendwie. Die Transaktionskosten sind dann geringer. Und je unsicherer die Leistungsübertragung ist, desto mehr muss ich wahrscheinlich irgendwie zwischendurch mal kontrollieren, ob das noch passt, muss vielleicht Sachen anpassen an sich irgendwie veränderten Kontext. Das hat auch eher einen positiven Einfluss auf die Transaktionskosten im Sinne, dass die entsprechend hochgehen. Genau. Dann haben wir als zweite Theorie die Prinzipal-Agenten-Theorie kennengelernt und da geht es darum, dass der Prinzipal irgendwas in Auftrag gibt und dafür irgendwie einen Agenten engagiert. Sowas hat man in ganz vielen Situationen. Warum möchte der Prinzipal irgendwie irgendeinen Agenten beauftragen, irgendwas zu tun? Vielleicht, weil er selbst nicht das Know-how hat, das zu tun, das selbst zu erledigen. Vielleicht, weil er weiß, dass der Agent irgendwie ein Spezialist ist bezüglich dieses Themas und deshalb das viel besser machen kann als man selbst. Es gibt viele Gründe, warum man als Prinzipal irgendwie irgendwas in Auftrag an einen Agenten geben sollte. Ja, und wie man sich vorstellen kann, ist diese Übertragung natürlich auch mit Problemen verbunden und zwei Probleme sind da ganz besonders zu nennen. Einmal ist es die Informationsasymmetrie, die zwischen diesen beiden Parteien herrscht, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Und zum anderen kann man davon ausgehen, dass diese Partner grundsätzlich irgendwie unterschiedliche Interessen haben und die vielleicht auch nicht zusammenpassen. Ne? Und dass jeder vielleicht irgendwie für sich rational seinen Nutzen maximieren will und das vielleicht nicht irgendwie dann zu einem optimalen Ergebnis für die eine oder andere Partei führen kann. Ja, und jetzt nochmal zu dieser Informationsasymmetrie. Die kann sich äußern in drei unterschiedlichen Dimensionen. Da spricht man zum Beispiel von Hidden Characteristics. Und da geht es darum, dass mir als Prinzipal, bevor ich irgendeinen Auftrag übertragen habe, dass ich da bestimmte Eigenschaften des Agenten nicht kenne. Ich weiß nicht, wie gut macht er seine Arbeit, wie schnell macht er seine Arbeit, wie viel Manpower braucht er tatsächlich, um meinen Auftrag zu erfüllen. Hat er da schon Erfahrungen auf dem Gebiet oder schreibt er das nur auf seine Homepage? Ich weiß nicht so genau, was da los ist und deshalb kann es passieren, dass ich einen Agenten auswähle, der vielleicht nicht die optimale Wahl ist. Ne? Es gibt irgendwelche Characteristics, irgendwelche Eigenschaften, die ich da nicht vorher beeinflussen kann, aber ich muss ihn ja auswählen, bevor ich ihn vollständig kenne. Dann gibt es die sogenannten Hidden Actions. Wenn ich irgendwas in Auftrag gebe, weiß ich nicht immer, was der Agent dann tatsächlich auch macht. Beispiel, ich gebe dem Geld dem Agenten, damit er irgendwas macht und er braucht aber irgendwie nur die Hälfte des Gelds und gibt die andere für irgendwas anderes aus. Ne? Und muss nicht irgendwie seine Männer bezahlen. Also es gibt, der Agent kann irgendwelche Handlungen durchführen, von denen ich nichts weiß, wo ich irgendwie selbst Geld aufwenden müsste, um das zu kontrollieren. Und eventuell, und da kommt diese Interessensdivergenz ins Spiel, nutzt der mich irgendwie aus und macht irgendwas, wovon ich nichts weiß. Und dann gibt es die Hidden Information. Das sind im Nachhinein bekannte, durch den Prinzipal beobachtbare Handlungen des Agenten, die ich jedoch nicht irgendwie zu 100% nachvollziehen kann, die ich nicht beurteilen kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwie zu einem Verkäufer geht und irgendwie Beratung sucht und der Verkäufer dreht einem dann irgendwie oder bietet einem so ein Produkt an und sagt dann, ja, das ist ganz toll. Und dann weiß ich nicht, ob das wirklich toll ist oder ob es vielleicht einfach nur das Einzige ist, was er noch auf Lager hat, ne? Und er das irgendwie rauskriegen muss. Das heißt, ich kann die Handlung zwar in dem Fall beobachten, im Gegensatz zu den Hidden Actions, aber ich weiß nicht vollständig über die Motivation dieser Handlungen oder über die Hintergründe Bescheid. Gibt es zu den beiden Theorien noch Fragen von euch? Ja. Ja, das... Es wird manchmal, je nachdem, wo man in die Literatur schaut, also die Frage war, ich wiederhole es nochmal für die Aufnahme, dass es hier oft noch einen vierten Punkt gibt, der sich Hidden Intentions nennt. Und je nachdem, wo man in die Literatur schaut, ist das Teil dieser Argumentation im Rahmen der Prinzipalagententheorie oder nicht. Und Hidden Intentions soll sowas ausdrücken, dass der vielleicht irgendwas vorhat, wobei ich nicht weiß, ob er es dann auch wirklich tut, so wie bei den Hidden Actions. Er hat irgendwas vor, wovon ich nicht weiß. Und da kommen wir, oder nehmen wir mal dieses Beispiel dieses Managements von Nutzerinformationen, das wir in der Vorlesung hatten. Da kommen wir später auch nochmal drauf bei einer Aufgabe. Vielleicht habe ich als Nutzer von so einem Dienst keine Ahnung, was dieser Provider vielleicht eventuell alles vorhat mit meinen Daten, die ich ihm dabei irgendwie gebe. Ne? Das heißt nicht, dass er das machen muss, aber vielleicht hat er irgendwie die Intention irgendwie irgendwas anzustellen, was ich nicht weiß. Das wirkt sich jetzt erstmal noch nicht unmittelbar auf mich selbst aus, weil es erstmal nur eine Intention und keine Handlung ist. Deshalb wird es auch manchmal nicht mitdiskutiert, aber es wird oft auch aufgeführt. Aber inhaltlich ist es klar, ne? Es ist irgendeine Intention, irgendwas zu machen, wovon der Prinzipal nichts weiß. Okay? Gut, dann kommen wir zur ersten Aufgabe von heute. Und da sollt ihr euch mal vorstellen, es gibt so einen lokalen Getränkehersteller irgendwie, ne, der hat so 500 Mitarbeiter, also ja, so ein kleines bis mittleres Unternehmen, eher mittleres Unternehmen. Und jetzt kommt so eine internationale Beratungsfirma, kommt daher und sagt, ja, euer ERP-System, Das muss weiterentwickelt werden und es muss gewartet werden. Und das Ganze würden wir euch empfehlen, das in Indien zu tun, ne? Weil das da ganz günstig ist, ne? Die Lohnkosten sind da sehr gering und ihr könnt da ganz viele Kosten sparen. Und in der Führungsspitze dieses Unternehmens gibt es jetzt zwei Lager, nämlich einmal die Befürworter dieses Offshorings, ne? Wir wollen das machen, und einmal die Gegner, nee, lass uns das lieber nicht machen. Was ihr jetzt machen sollt, ihr sollt euch in ungefähr zwei gleich große Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe sind die Befürworter dieses Outsourcings und die anderen sind die Gegner. Und ihr sollt jeweils in dieser kleinen Gruppe Argumente dafür bzw. dagegen sammeln. Und am Ende, wenn ihr fertig seid damit, dann wollen wir das nochmal in der Gruppe diskutieren. Und in euren Argumentationen für das Für und Dagegen sollt ihr auch spezifisch nochmal die Theorien mit einbeziehen, die wir eben gerade behandelt haben. Ihr könnt natürlich auch alle möglichen anderen Argumente euch ausdenken und überlegen, aber auch diese Theorien mit berücksichtigen. Genau, dafür lassen wir uns mal so 15 Minuten Zeit und schauen dann. Gut, am besten von der Gruppe her, vielleicht machen wir es so, vielleicht machen die letzten beiden Reihen und die ersten beiden Reihen. Eine Gruppe. Ja? So, wir sind jetzt heute zusammengekommen, um zu entscheiden, ob wir das machen mit diesem Offshoring-Partner und unserem ERP-System. Und jetzt sagt mal Bescheid, was habt ihr denn so für Meinungen?
Wir sind Gegner. Unternehmen soll immer über zwei Varianten denken. Einführen etwas vor Ort, etwas selbst machen oder ge- geben diese Möglichkeit zu externen Partnern. Mhm. Und in diesem Fall, externe Partner ist zu weit. Mhm. Wir denken, dass ERP-Systems so viel Unterstützung vor Ort brauchen. Mhm. Das heißt, wir brauchen überhaupt online so viele Kommunikation, Transactions und viele Sachen sollen Mitarbeiter vor Ort des Unternehmens machen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel Businessprozesse zu analysieren. Mhm. Wenn wir für diese nicht so große Unternehmen externe Partner so weit wählen, müssen wir über Kosten für Kontrolle, Kosten für Kommunikation, für Businessreise, ich weiß nicht. Und besonders wichtig, wir haben Unsicherheit und wir bestimmt wird ein zum Beispiel Auditor, externer Auditor wählen, um diesen Prozess zu kontrollieren. Mhm. Und wir denken, dass Transaktionskosten, die am Ende nicht so groß beobachten, weiter werden groß. Mhm.
Mhm. Okay, also ich sehe die Argumentation, das mit der Transaktionskostentheorie, das habe ich damals auch im Studium gelernt. Und Sie haben da schon einen richtigen Punkt, ne? Dass das nach sehr weit weggehen soll. Und die Frage natürlich ist, ob das im Verhältnis steht zu dem Aufwand, den man da betreibt. Ne? Wir sind ja jetzt auch nicht so ein großes Unternehmen und es ist ja bekannt, dass es da sehr viele Barrieren gibt, kulturelle, sprachliche Barrieren, die alle irgendwie dann Kosten letztendlich indirekte verursachen können. Und ich sehe da eher einen Punkt, sehr gut. Was haben denn die anderen dazu zu sagen?
Also wir sind dafür, und um erstmal zu den Argumenten, die Sie gebracht haben, zu kommen. Also die Entfernung, sagen wir, spielt keine so große Rolle in der heutigen Zeit, weil wir sehr nah dran sind mit der Technik und Videokonferenzen, kommt man da auch mit einem entfernten Kunden sehr gut zusammen. Und außerdem werden diese Transaktionskosten für Kontrolle und Kommunikation möglicherweise durch die Einsparung überstiegen. Das muss man prüfen und wahrscheinlich ist das so, weil uns das in Indien sehr viel günstiger kommt als hier, wenn wir von erfahrenem Personal, erfahrenen Softwareentwicklern das weiterentwickeln lassen, unsere Software. Dadurch können wir uns dann mehr auf unsere Kernkompetenz konzentrieren und auf die Getränkeherstellung und so bessere Produkte an unsere Kunden bringen, bessere Marketing und so weiter und so fort, weil wir uns nicht mit den Problemen der Softwareentwicklung selbst weiter auseinandersetzen müssen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich eine gute Argumentation, die Sie da bringen, ne? Dass man ja eigentlich heute in der zunehmend digitalisierten Welt ja doch sehr nah beieinander ist. Aber lassen Sie uns nochmal über diesen Punkt, da hat Ihre Kollegin schon recht, dieser Transaktionskosten reden. Wir sagen jetzt einfach so, dass diese Kosten auf jeden Fall wieder irgendwie kompensiert werden durch die Lohnkosten, die wir einsparen, indem wir das nach Indien geben. Aber die Frage ist doch wirklich, ob die Rechnung so einfach ist und ob die Transaktionskosten, wenn man dann tatsächlich mit diesem indischen Partner zusammenarbeiten muss, ob die tatsächlich zu unterschätzen sind.
Naja, wir werden den Fall haben, dass zunächst am Anfang wahrscheinlich recht hohe Kosten entstehen, um den Partner auszuwählen und den Vertrag zu gestalten etc. Mhm. Mhm. Aber so ein Wartungsvertrag wirkt ja bestimmt 10 Jahre oder sagen wir mal, 10 Jahre gelaufen. Mhm. Und in der Zeit werden wir wahrscheinlich recht häufig mit denen zu tun haben. Das heißt, die Unsicherheit wird auch geringer werden, wenn wir von Anfang an auch einen Partner nehmen, der vielleicht schon bekannt am Markt ist, von dem man weiß, dass der gute Arbeit liefert. Und da wir sowieso eine Standardlösung haben, ist auch die Spezifität nicht so hoch in unserem Unternehmen, dass die Transaktionskosten dadurch so exorbitant hoch wären, dass sie die Kosteneinsparungen übersteigen würden.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben jetzt nicht die Lösung, die jetzt so super speziell ist, mit denen die nicht zurechtkommen würden. Jetzt haben wir ja noch so eine andere Theorie hier im Raum stehen. Was sind denn da die Argumente?
Ich würde sagen, dass hier ein Kompromiss bestehen kann. Ich denke, für dieses nicht so groß, für dieses nicht so großes Unternehmen können wir eine fertige Lösung kaufen und dann einfach adaptieren. Das ist nicht so teuer, als alles selbst oder mit externen Partnern entwickeln, aber eine Standardlösung implementieren und dann vor Ort zum Beispiel einige Kleinigkeiten.
Ich habe von so einem Fall gehört, da hat dieser Outsourcing-Partner, ne, an den diese andere Firma ihre Softwareentwicklung, Weiterentwicklung ausgelagert hat, da hat er sehr im eigenen Interesse gehandelt. Und sehen Sie das Risiko hier bei diesem Fall, bei unserem Fall auch? Dass da irgendwie, dass der uns irgendwie hintergehen könnte, dass der vielleicht ja zu hohe Kosten veranschlagen könnte und wir können das nicht überprüfen. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Dieses Risiko besteht immer, weil Prinzipal oder Kunde hat niedriges Niveau in diesem Bereich, hat niedrige Kompetenz. Und das ist immer die Frage, wie kann man kontrollieren? Wie kann dieses Prozess klar für Geschäftsführung des Unternehmens?
Das ist nämlich auch so ein Argument. Da weiß ich nicht so genau, ob die uns dann nicht einfach das System verkaufen, dass irgendwie, dass sie an den, was weiß ich, Schraubenhersteller XY verkauft haben, das da leicht anpassen, den Rest der Zeit rumsitzen und unser Geld verbrauchen. Ne? Das wissen wir nicht genau. Wie sieht es denn mit der Befürworterseite aus da?
Naja, zuerst anscheinend haben wir ja schon ein System in Betrieb. Wenn wir das weiterentwickeln wollen, brauchen wir kein neues. Auch, und wir werden auch eine Standardlösung haben. Klar, die Gefahr besteht, dass wir ausgenutzt werden. Aber wenn wir am Anfang halt etwas mehr Aufwand in die Anbieterauswahl stecken und eben einen Anbieter wählen, der am Markt bekannt ist, wenn wir uns bei Referenzkunden über ihn informieren und wissen, der leistet gute Arbeit und uns über Service Level Agreements und gute Verträge absichern, können wir diese Gefahr in Grenzen halten und damit, wie gesagt, am Anfang entstehen höhere Kosten, aber über diese lange Beziehung, die so ein Wartungsvertrag besteht, werden die Vorteile überwiegen, unserer Ansicht nach.
Falls der Fall eintritt und wir den und der Anbieter dann tatsächlich auch geeignet für uns ist, ne? Und wir das nicht erst nach einem Jahr feststellen, dass das vielleicht nicht der Fall war. Aber ich sehe Ihre Argumente und das finde ich auch sehr gut. Und wie sich das jetzt so für mich darstellt, scheinen wir da die Entscheidung doch nicht so leicht treffen zu können, wie wir das ursprünglich wollten. Da scheinen einige Berechnungen notwendig zu sein. Vielleicht müssen wir schon mal schauen, wen gibt es da am Markt und können wir uns über die irgendwie informieren. Wissen wir da was? Können wir da was in Erfahrung bringen? Was für Arbeit die leisten? Vielleicht auch in unserer Branche? Vielleicht gibt es da schon Erfahrungswerte. Für heute auf jeden Fall vielen Dank und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. So ja, vielen Dank für die wirklich sehr gute Diskussion. Ich hoffe, ihr habt in diesem Zuge die Theorien, über die wir gesprochen haben, ein bisschen besser kennengelernt und habt gelernt, worauf es ankommt oder wie man diese Theorien als Argumentationsgrundlage für Entscheidungen verwenden kann. Ja, das haben wir hier nur noch mal als Wiederholung drin. Das sind die Pros für dieses Offshoring. Das sind so Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das hatten wir alles schon. Wir kommen gleich zur nächsten Aufgabe und da geht es wieder um diese Prinzipal-Agenten-Theorie. Ihr sollt euch auch diesmal wieder in diesen Gruppen zusammentun. Ihr braucht diesmal nicht zu diskutieren. Es geht jetzt darum, dass ihr Beispiele findet für diese Elemente dieser Prinzipal-Agenten-Theorie. Hidden Characteristics, Action Information sowie Signaling, Screening und Monitoring. Ich sage gleich nochmal was dazu. Für dieses folgende Szenario, dass ein Automobilhersteller, der Prinzipal, der möchte einen neuen Webauftritt entwickeln und möchte dafür eine lokale Softwarefirma beauftragen, dass sie eben diesen Auftrag durchführt. Genau, und jetzt sollt ihr einfach auf eine Folie, die ich euch gleich austeile, so ein paar Beispiele auflisten für diese Elemente. Und ich wiederhole die nochmal, Hidden Characteristics, das sind diese Eigenschaften des Agenten, die ich vor dem Vertragsabschluss nicht beurteilen kann oder nötig Kosten beurteilen kann, von denen ich vielleicht irgendwie, ich sage nicht zu viel, Eigenschaften des Agenten, die ich vor Vertragsabschluss nicht beurteilen kann, die sich vielleicht im Nachhinein irgendwie für mich als Nachteil herausstellen können. Hidden Actions, das sind diese Aktionen, die dieser Agent irgendwie hinter meinem Rücken durchführen kann, ohne dass ich irgendwas davon weiß. Hidden Information sind diese Verhaltensweisen, die ich nicht wirklich beurteilen kann. Also ich sehe tatsächlich, was er macht. Dieser Verkäufer verkauft mir irgendwas und erzählt mir, dass es ein super Produkt ist. Aber ich weiß nicht wirklich, ob es tatsächlich ist oder ob er irgendwelche Informationen hat, die ich nicht kenne, die für mich verborgen sind und die er mir vorenthält. Signaling, Screening und Monitoring. Ich gehe nochmal auf diese Folie, die wir vorher hatten. Ah ja, die haben wir nicht dabei. Signaling, Screening und Monitoring sind drei, Verhaltensweisen, die man an den Tag legen kann, um eben diesen oben genannten Hiddens zu entgegnen. Das Signaling, das geschieht aus Sicht des Agenten. Ich als Agent kann über mich irgendwelche Signale aussenden, um diese Unsicherheit zu reduzieren. Also für mich als Agent kann es ja vielleicht auch schlecht sein, wenn ich meine Eigenschaften nicht offenlege, wenn meine möglichen Auftraggeber nicht über mich Bescheid wissen. Kann ich als Softwarefirma nach außen irgendwie signalisieren, was ich für Eigenschaften habe und was ich so kann, worin ich gut bin. Das Screening, das bezieht sich auf diese Hidden Characteristics, die ich vorher nicht beurteilen kann als Prinzipal. Und dabei geht es bei dem Screening darum, dass ich möglichst gut in Erfahrung bringe, was diese Hidden Characteristics sein könnten und wie sie ausgeprägt sein könnten. Und das Monitoring ist das, was während der Vertragserfüllung stattfindet, wo ich vielleicht mögliche Hidden Actions irgendwie überwachen oder in Erfahrung bringen möchte. Ich werde kein Detektivbüro anstellen, das irgendwie da den Softwarehersteller überwacht. Aber bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es da mögliche Hidden Actions gibt. Und irgendwie kann ich durch Ressourcenaufwand irgendwie über diese Actions mehr erfahren. Und das ist das Monitoring. Ich teile euch jetzt jeweils eine Folie und einen Stift aus und bitte listet da die Sachen mal auf, damit wir die dann später kurz an die Wand werfen können, kurz drüber sprechen können und dann auch für die Daheimgebliebenen bereitstellen können. Also sprecht ruhig erst in der Gruppe und einer schreibt irgendwie auf. Okay, lasst uns mal weitermachen, damit wir noch zu der dritten Aufgabe kommen. Mögt ihr mal anfangen und eure, ich lege eure Folie auf und ihr kommentiert die kurz ein bisschen. Naja, ihr könnt es lesen und ihr sagt was dazu.
Ja, gut. Wir haben uns gedacht, bei Hidden Characteristics, wir können im Vorhinein nicht beurteilen oder ohne weiteres sicherstellen, ob unser Agent überhaupt fachlich qualifiziert ist, um so eine Webseite zu gestalten.
Ja.
Als Hidden Action ist, wir beauftragen den Agenten, jetzt können wir aber nicht unbedingt sagen, dass der das wirklich selber macht oder ob der einfach für ein Zehntel von dem, was wir den zahlen,
den Studenten
genau engagiert, der die Website baut. Und Hidden Information, wir kriegen unsere Website, aber da wir keine Ahnung von IT haben, können wir jetzt nicht sagen, ob die wirklich gut gemacht ist, ob die dann gut wagbar ist, ob die aktuelle Standards einhält, ob die Sicherheit etc. Ja, was kann man dagegen tun? Also der Agent kann durch Signaling zum Beispiel sagen, hier, das sind unsere Referenzprojekte, für die Kunden haben wir schon Webseiten gebaut, die sehen so und so aus, guckt euch die an. Und im Gegensatz dazu können wir uns das eben angucken und da dann ein Screening betreiben und diese Kunden dann auch mal befragen und sagen, hey, wie war die Zusammenarbeit mit denen, hat das gut geklappt? Und um das Projekt, das Ganze zu monitoren, können wir sagen, okay, wir wollen regelmäßige Statusberichte oder wir treffen uns regelmäßig mit dir und du sagst uns, wie es ist, wir gucken uns das an.
Ja.
Oder wenn wir ganz viel Geld haben, engagieren wir noch irgendjemanden, der das für uns kontrolliert.
Sehr gut. Habt ihr noch zusätzliche Punkte zu denen, die noch nicht gesagt wurden? Ja? Ich lege eure Folie auch kurz auf. Ist nicht schlimm, wenn das noch nicht ganz fertig ist.
Wir stimmen überhaupt mit diesen Punkten zu und wir möchten ein bisschen
ergänzen.
Von uns ergänzen, ja. Hidden Characteristics im Bereich Unkompetenz können zum Beispiel fehlende Designkompetenzen sein. Zum Beispiel, wir erwarten etwas Buntes, etwas Schönes, aber bekommen graue. Und
vielleicht hat er noch nie was für einen Automobilhersteller gemacht und weiß gar nicht, dass es irgendwie zu unserem Corporate Image passen muss oder so. Okay.
Und im Bereich Funktionalität. Wir erwarten, dass unsere Angebote in Zukunft weiterentwickeln, aber unsere Webseite ist sehr, sehr limited.
Ja, die ist nicht so gut erweiterbar.
Ja, und Skalierbarkeit ist nicht möglich.
Ja.
Zum Beispiel für Hidden Action, unser Partner kann unsere Funktionalität weiterverkaufen. Das ist so schlecht.
Das kann er machen. Man könnte auch ganz, ganz fies noch unterstellen, dass er irgendwelche Sicherheitslücken einbaut, um uns zu hacken und uns dann erpresst.
Ich denke, beste Lösung ist, eine zuständige Person in der Firma zu haben, um alle Schritte zu kontrollieren.
Und
Kompetenz dieses Person soll sehr höher sein. Und im Bereich Signalen, Screening, Monitoring. Wir denken, dass für Softwarefirma es ist sehr gut, wie unsere Kollegen haben gesagt, diese Berichte von zufriedenen Kunden haben und Zertifikationen für unsere Mitarbeiter zeigen und alle Geschichte von Arbeit auf dem Markt
zeigen. Ja, vielleicht irgendwelche Referenzkunden-Webseiten sich anschauen, das geht ja in dem Bereich leicht.
Ja, und sehr hilfreich hier dieses Vertrag, um konkrete Schritte zu teilen. Und jeder Schritt soll
kontrollierbar
und unmittelbar kontrolliert.
Ja, das ist auch ein guter Punkt.
Schätzen alle KPI-Punkte und dann weiter
gehen. Die Leistungsvereinbarung, die man konkret überprüfen kann, ja, das ist auch ein gutes Mittel. Gut, vielen Dank soweit. Ja, jetzt habt ihr die Prinzipal-Agententheorie wirklich gut kennengelernt. Das hier ist nochmal eine Folie, die hatten wir aus der Vorlesung. Da ging es darum, dass natürlich die Frage ist, ob ich so einen Auftrag dann tatsächlich durchführen lasse, ist die Frage vor dem Hintergrund der Prinzipal-Agententheorie, wie hoch sind meine Kosten für dieses Screening, für das Monitoring und für um vielleicht den Agenten auch dazu zu bringen, bestimmte Sachen offenzulegen. Ne? Vielleicht hat der nicht so viel vorzuweisen und ich muss es dann erst einfordern oder so. Und dadurch entstehen mir natürlich auch Kosten. Ne? Okay, genau. Jetzt nochmal auf einen spezifischen Punkt dieser Prinzipalagententheorie, nämlich die Hidden Actions. Hier nochmal zur Wiederholung. Wir hatten in der Vorlesung zum externen Information Management, hatten wir gesagt, dass Unternehmen heute ganz viele externe Daten sammeln von ihren Kunden. Wir hatten auch die Beispiele von Amazon und Facebook in der Vorlesung. Und wir haben gesagt, dass diese Daten für verschiedene Zwecke im Unternehmen einsetzen können. Zum Beispiel kann man, wenn ich was über meine Kunden weiß, kann ich ihnen ein personalisiertes Produkt oder einen personalisierten Service anbieten, was vielleicht dann die Zufriedenheit meiner Kunden steigert. Ich kann das Design personalisieren, eine bestimmte Farbe auswählen, wenn ich weiß, ob der Kunde, der Nutzer irgendwie männlich-weiblich ist und so weiter. Ich kann irgendwie personalisierte Preise anbieten, ich kann meine Preise optimieren, wenn ich mehr über meine Kunden weiß. All diese Sachen, ich wiederhole die hier nicht mehr komplett. Wir haben gesagt, dass es verschiedene Datentypen geben kann, die ich dabei als Ressource verwenden und erheben kann. Ich kann zum Beispiel demografische Informationen über meine User erheben, wie alt sind die, was haben die für ein Geschlecht. Ich kann irgendwas über ihre Präferenzen in Erfahrung bringen, ich kann ihren Standort kann ich erheben, vielleicht wenn es sich um mobile Anwendungen handelt. Amazon kann sowas wie das Kaufverhalten der Kunden erheben. Genau, das sind so ganz verschiedene Datentypen, ne, die man so sammeln kann als Unternehmen und die man dann tatsächlich auch als Ressource verwenden kann. So, und die letzte Aufgabe für heute, da geht es um diese Musik-App Shazam. Wer hat davon noch nichts gehört? Kennt jeder diese App? Nee? Habt ihr in euren Gruppen jeweils ein Handy, mit dem ihr in den App Store könnt und euch diese App mal, ihr müsst nicht runterladen, aber mal anschauen könnt oder die Beschreibung durchlesen könnt für die Aufgabe? Ihr müsst nur in der Gruppe ein Handy haben, wo ihr mal in dem App Store euch das mal anschauen könnt. Wenn nicht, könnt ihr die Gruppen auch ein bisschen anders aufteilen, damit da jede Gruppe mal reinschauen kann. Also Shazam ist so eine mobile App hier für das Smartphone, die kann ich mir runterladen und ich kann mit der, grob gesagt, die hat einen Mikrofonzugriff und ich kann die vor irgendein Lied, das irgendwo spielt, halten und die identifiziert mir, welches Lied das ist und von welchem Künstler das ist. Gibt es ja öfters mal, ne, dass man irgendwie ein Lied im Radio oder sonst wo hört und einem nicht einfällt, von wem ist das jetzt. Oder einfach, man kennt das Lied nicht und möchte sich das aber irgendwie später nochmal runterladen und muss dazu natürlich wissen, von wem das Lied ist. Ne? Und dieses Problem versucht diese App zu adressieren, ist damit auch relativ erfolgreich. Also die ist schon ganz lange in den Charts in diesen App-Stores. Der erste Schritt wäre, dass ihr euch diese App mal anschaut, im App-Store die Beschreibung durchlest und euch das mal so anguckt. Und dann sollt ihr in euren Kleingruppen diskutieren, welche Gedanken sich die Nutzer von dieser App machen über die Datensammlung und Datenverwendung, die durch den Anbieter erfolgt. Ne? Wenn ihr euch mal so den Durchschnittsnutzer von so einer App vorstellt, welche Gedanken machen die sich, wenn sie sich für so eine App interessieren, wenn sie davon hören und wenn sie die runterladen wollen, um die zu benutzen. Ne? Welche Gedanken machen die sich über die Datensammlung und Datenverwendung des Anbieters? Als zweiten Schritt habe ich euch die Datenschutzbestimmung von diesem Unternehmen mitgebracht, die ihr euch dann mal, oder einen Auszug davon, den ihr euch dann mal durchlesen sollt. Und insbesondere die Datentypen und die Verwendungszwecke der Nutzerdaten. Also das, was wir vorher besprochen hatten, ne? Wofür werden die Daten verwendet und welche Daten werden gesammelt, was geht daraus hervor bezüglich dieser Fragen. Das sollt ihr da mal durchsehen. Und zum Schluss wollen wir diskutieren, wie das, was ihr da in dieser Datenschutzbestimmung gefunden habt und das, was ihr vorher euch selbst überlegt habt, wie das zusammenpasst und welche Hidden Actions da Shazam in diesem Kontext vielleicht bestehen und wie kritisch ihr die einstuft. Okay? Dann teile ich euch jetzt mal diese Datenschutzerklärung aus und in der Zeit könnt ihr mal euch diese Beschreibung genau entweder online in diesem Google Play Store oder auf eurem Handy anschauen. Müsst es nicht runterladen. Aber bevor ihr in die Datenschutzbestimmung reinschaut, ganz wichtig, hört mal kurz zu, bevor ihr in die Datenschutzbestimmung reinschaut, sollt ihr bitte zuerst diskutieren, was der durchschnittliche Nutzer von so einer Anwendung, was für Gedanken macht er sich über die Datensammlung, Verwendung. Ja? Und denkt dran, ihr habt jetzt diese Vorlesung gehört über dieses Thema Datensammlung, Verwendung, aber das hat der durchschnittliche Nutzer vielleicht nicht. Ne? Okay, macht nichts, wenn ihr nicht ganz durch seid. Wir besprechen schon mal das, was ihr bis jetzt habt, so ganz grob. Wir machen das jetzt mal ganz systematisch. Wer hat oder hatte diese App auf seinem Telefon? Ah ja, okay, gut. Welche Daten braucht die App, um ihre Funktionalität bereitzustellen? Nein, um die Funktionalität bereitzustellen, diese Musik zu erkennen und dem Nutzer zu sagen, was für ein Titelautor das ist. Mhm. Eigentlich nur Internetzugang und Mikrofon. Ne? Und Mikrofon ist eigentlich auch nicht wirklich, sind eigentlich keine Daten, ne? Sondern das ist der Zugriff auf das Mikrofon, ne? den es braucht. Beziehungsweise die Informationen, die dann da halt aufgenommen werden und dann an die Datenbank gesendet werden. Ne? Okay, aber das hat eigentlich nichts mit personenbezogenen Daten zu tun. Ne? Genau. So, was macht der Anbieter? Und welche Daten sammelt? Also welche Daten sammelt der Anbieter und was macht er damit? Vielleicht? Aha. Ja. Und was macht er damit? Er sammelt alles. Was macht er damit? Und wenn er die Daten weitergibt an Dritte, die Werbung schalten dürfen dann mit den Daten. Warum macht er das? Genau, er verkauft die Daten. Er verkauft die Daten an Dritte. Jetzt gehen wir da mal kurz rein. Dieser Absatz 3, Sharing Data with Third Parties, Key Facts. Da steht ja drin, we may share your information such as. Such as heißt, wir nennen euch hier nur Beispiele, aber eigentlich können wir machen, was wir wollen. With Third Parties und bla bla bla. Die dürfen dann Werbung machen, ne? Location Data etc. Also, sie haben das Recht, alles zu verkaufen genau, an Dritte. Und die machen dann damit, was sie wollen. Es gelten dann deren Privacy Policies, was für deren Verwendung der Daten, was völlig außerhalb unserer Kontrolle ist. Hier steht unten noch in diesem letzten Abschnitt, dass falls Shazam gekauft wird, gehen die persönlichen Daten mit über an den neuen Eigentümer und dann wird Shazam eine Informationsnachricht an die Nutzer schicken, dass das passiert ist. Und auch dieser Teil, what data do we collect and how, das ist so schwammig und generalisierend geschrieben, dass eigentlich alles möglich ist. We will sometimes ask you for your personal data, such as, zum Beispiel, e.g. to take advantage of offers, also zum Beispiel, we automatically receive and track certain data about your mobile device, such as, we may create unique device for your user IDs, so we can recognize you. In some cases, we can automatically detect your location data. Und wenn man diesen Facebook-Login für diese App verwendet, dann gehen auch diese ganzen Facebook-Daten, auf die App dann Zugriff hat. Das ist Name, Facebook-ID, Profile-Picture, Gender, Age, Locale und E-Mail-Addresses zum Beispiel. Und ich glaube, bei diesen Basiseinstellungen geht auch die Freundesliste mit an den Anbieter über. Genau. So, und jetzt die Frage. So ein Durchschnitts- oder wer von euch hätte das gedacht, dass diese App das so macht? Wer hätte es vermutet, ja? Okay? Mhm. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, der Durchschnittsnutzer, der diese App runterlädt, weil er die Funktionalität cool findet und sich keine Gedanken macht, der rechnet nicht damit, was da passiert, ne? Was da der Kontrollverlust, mit dem seine persönlichen Daten, such as, was weiß ich, was alles, worauf man zugreifen kann, übergeht an irgendwen. Und ich meine, irgendwen heißt ja, dem ist ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Wenn mehr Leute die Nachfrage dafür die persönlichen Daten haben, dann wird natürlich auch jedes Mal ein Geschäft gemacht. Ne? Okay. Das nochmal als Veranschaulichung dieser Hidden Actions, die in so einer Prinzipal-Agenten-Beziehung entstehen können. Ne? Ich beauftrage irgendwie die App, mir einen Service bereitzustellen und dafür gebe ich meine Datenpreis und was der Anbieter damit macht, das hält er vor mir verborgen, weil er darauf spekuliert, dass die meisten Leute diese Apps runterladen und sich nicht extra nochmal den Aufwand machen, um diese Sachen durchzulesen. Das war's für heute. Vielen Dank. Wir sehen uns am Freitag dann in der Vorlesung.